Reptilien-Auffangstation München. Der Podcast. Hallo bei Wissen schützt Tiere, ich bin Manuela Bauer und auch heute euer Host zu dieser Extra-Ausgabe unseres Podcasts. Die Reptilien-Auffangstation München hat nämlich was zu feiern. Seit 25 Jahren gibt es in München einen ganz besonderen Zufluchtsort für Tiere, die anderswo oft keinen Platz mehr finden. Die Reptilien-Auffangstation München. Schlangen, Schildkröten, Echsen und viele andere exotischen Tiere werden hier aufgenommen, medizinisch versorgt, gepflegt und, wenn möglich, in ein neues Zuhause vermittelt. Manche werden ausgesetzt oder beschlagnahmt, andere von ihren Haltern abgegeben, weil diese mit der Haltung überfordert sind. Was im Jahr 2001 begann, hat sich inzwischen zu einer der wichtigsten Einrichtungen ihrer Art in Deutschland entwickelt. In diesen 25 Jahren dürfte es kaum eine Tierart und wahrscheinlich auch kaum eine Situation gegeben haben, mit der das Team nicht konfrontiert war. Und wer das alles miterlebt hat, ist Dr. Markus Bauer, der Leiter der Reptilien-Auffangstation München. Hallo Markus.
Hallo, ich bin quasi Mobiliar hier.
Du bist fossil.
Ja, genau.
Ja, wenn ihr heute irgend so ein Hintergrundrauschen habt, das ist nicht die Ermangelung der Technik, sondern das ist der Ventilator, der uns hier zwischen den Terrarien etwas abkühlt.
Genau. Und am Leben hält.
Und am Leben hält, da können wir heute nicht drauf verzichten. Markus, fangen wir doch mit den Highlights von diesem spannenden Vierteljahrhundert an. Was waren denn die Meilensteine in der Anstalt?
Oh Gott, da gibt es positive wie negative. Für mich so ein Erinnerungsthema ist die erste große Beschlagnahme, die wir kriegten. Es war allerdings schon deutlich vor 2001, weil das Jubiläum feiert der Förderverein, nicht die Station. Die Station gibt es schon deutlich länger. Mhm. Die war damals ja Teil der Klinik für Fische und Reptilien unter Professor Hoffmann. Aber zurück zu dieser großen Beschlagnahme. Das war heute lustig, damals Horror. Wir haben ein paar Dutzend Leguane, Landschildkröten gekriegt, ein paar kleine Anacondas, alles noch lächerlich, aber auch 2.500 Babyrotwangen. Die hatte die Zollfahndung irgendwo weggenommen und waren vorübergehend woanders eingestellt, keine Ahnung, kamen dann zu uns. Und bring mal 2.500 so kleine wuselnde Babys unter und vor allem komm hinterher mit dem Leichenabsammeln. Wir haben jeden Tag tütenweise tote Schildkrötenbabys abgesammelt, weil die kommen ja aus Hatcheries, also aus so Farmen in den USA und schlüpfen da halt zeitlich koordiniert in Bruthäusern, der Nabel ist oft noch nicht zu. Der Transport war damals noch ganz verheerend, man hat die Tiere nicht einzeln verpackt, sondern kistenfüllend übereinander gestapelt und dann lief unten zum Teil die Brühe raus. Es waren also völlig andere Zeiten und übrig blieben dann ein paar hundert Tiere und da gab es wilde Diskussionen, die wir auch heute leider immer noch führen müssen. Kann man die nicht irgendwie umbringen, damit sie kein Geld kosten? Und mein verstorbener Chef und Doktorvater und mein Vorbild und Freund, muss ich sagen, hat gesagt, ein lebendes Tier wird von uns nicht getötet, wenn es gesund ist. Ja, ein lebendes Tier wird nicht getötet, auch wieder Logik. Aber
ein Valentin vielleicht.
Genau, also ein gesundes Tier bringt man nicht um und das ist ja auch durch das Tierschutzgesetz eigentlich ganz klar vorgegeben. Ich darf Tiere nur töten, wenn es notwendig ist und das war es in dem Fall nicht. Und das kam dann an die Zeitung und dann haben sich die Behörden damals überlegt, ob man die zum Beispiel im Frankfurter Zoo an die Reiher verfüttern kann und so. Also lustige Ideen. Und wir haben uns halt, und das tun wir heute noch bei solchen Entscheidungen, vehement dagegen gestellt und dann ging das durch die Medien. Und plötzlich hatten wir hier Unmengen Menschen mit Eimerchen und Schächtelchen vor der Tür stehen, die gesagt haben, wir retten die. Und das hat die Behörde dann auch erlaubt. Und wir hatten aber hier natürlich auch ganz viele Menschen, die einfach nur ein gutes Herz hatten und spontan entschieden haben, wir tun da jetzt was, wir haben schon irgendwo eine Schüssel oder so. Und es galt es natürlich zu verhindern. Und wir haben damals, das werden viele Zuhörer nicht wissen, unser Grundstück grenzt an ein riesiges Areal, das der Kirche gehört, das Priesterseminar, in dem auch der Papst Ratzinger studiert hat. Und mit denen haben wir dann einen Deal gemacht, weil es gibt einen, so ein kleines Tor zwischen deren Grundstück und unserem, damit wir überhaupt noch zur Arbeit kamen, weil die Kaulbachstraße war echt voller Menschen. Und
was, das waren alles Journalisten oder was?
Nein, das waren
die mit den Schächtelchen.
Menschen, die, ja, genau, die Schildkröten retten wollten. Okay. Und wir mussten das dann irgendwie organisieren und haben dann also den Hörsaal beschlagnahmt und haben da quasi Einführungen in die Haltung von Schmuckschildkröten gemacht. Da gingen dann auch einige Leute wieder, weil es halt doch viel Aufwand ist. Und dann gab es noch eine Befragung, ob die Leute wirklich in der Lage sind, so ein Tier zu halten. Und dann haben wir sie
eine Massenvermittlung
in Massen abgegeben. Da hatten wir also wirklich so eine Schalterhalle hier in der Eingangshalle eingerichtet, um das abzuarbeiten. Ich bin mir zwar heute ziemlich sicher, dass wir viele diese Tiere als Fundtiere wiedergekriegt haben, aber es war immerhin ein Versuch wert. Und wenn man so im Nachgang halt dran denkt, war das eine eigentlich ganz komische Situation, die wirklich Spaß gemacht hat im Nachgang.
Auch einmalig ist, gell?
Ja, also das Ganze hat natürlich auch hier an der LMU Riesenkreise gezogen. Dann rief die theologische Fakultät an. Sie haben da jemand dran, der eine Schildkröte retten will und die Juristen und was weiß ich. Also es war
Tobabo.
Wirklich ein Riesenchaos, aber wir haben es gut gehandelt, glaube ich. Und an sowas erinnert man sich natürlich sehr, sehr gerne.
Hast du so eine Zahl, Pi mal Daumen, wie viele Tiere praktisch so ihr aufgenommen habt in den 25 Jahren?
Also ich würde mal sagen, mindestens 15.000 bis 20.000. So eine Beschlagnahme oder wenn am Flughafen was stehen bleibt, das können ja auch mal über 2.000 Tiere sein. Da erinnere ich mich an eine Großbeschlagnahme im Landkreis Ebersberg. Da war eine ganze, da gibt es doch so eine tolle große Fabrikanten- oder Brauereivilla. Da hat jemand sich eingemietet und hat das alles vollgestopft mit Tieren. Es waren auch weit über 2.000. Am Flughafen blieb mal eine Sendung stehen.
Aber die habt ihr nicht alleine übernommen.
Wir haben ja Gott sei Dank eine wirklich gute Vernetzung. Mhm. Das geht los mit dem Tierheim München, das uns wirklich immer ganz toll zur Seite gestanden hat und immer noch zur Seite steht. Vielen Dank an euch. Und andere Auffangstationen in Rheinberg zum Beispiel gab es damals schon, die haben uns geholfen. Sea Life hat geholfen, der Tierpark hat geholfen.
Super, wenn man so ein Netzwerk hat.
Ja, da merkst du erst, wer hinter dem Thema steht und eben auch wirklich spontan bereit ist zu helfen. Ich kann aber keine genaue Zahl sagen. Die letzten 10 Jahre hatten wir immer so Pi mal Nase zwischen 1.000 und 1.500 Tiere, die jährlich reinkamen und uns großteils aber auch natürlich durch Vermittlung wieder verlassen haben.
Okay. Preise sind ja auch immer ein Meilenstein, finde ich. Wie sieht es denn mit Tierschutzpreisen aus?
Wir haben zweimal den Bayerischen Tierschutzpreis des Umweltministers verliehen gekriegt. Das erste Mal war 1999 oder 2000, also es war wirklich der erste, der uns damals noch erlaubt hat, mit diesem Preisgeld, das man da ja kriegt, den alten Giftschlangenraum zu bauen. Das wäre heute undenkbar, weil die Preise halt so in die Höhe geschossen sind. Aber das war ganz toll. Und die Ersten zu sein, war natürlich auch spannend. Aber ich glaube, da brauchte es halt auch eine reißerische Organisation. Unsere Reptilien
machen was her.
Genau, die sind. Und den zweiten haben wir jetzt vor wenigen Jahren vom Herrn Glauber verliehen gekriegt. Da bin ich extrem stolz drauf, muss aber diese Auszeichnung natürlich als Vereinsvorsitzender und als quasi Betriebsleiter an die Kolleginnen und Kollegen, und zwar von Büro bis in die Tierpflege zurückgeben, weil du kannst ja viele blöde Ideen haben, die auf dem Papier toll ausschauen. Wenn du Menschen hast, die das nicht mittragen und die nicht weitaus Tolleres draus machen, als deine Idee ursprünglich war, dann kannst du das vergessen. Und wir haben Gott sei Dank über die Jahre auch wechselnd, aber auch eben langjährigst, ich darf da nur an meine Kollegen Sabine und Tom erinnern oder an den Matze, der seit seinem 15. Lebensjahr bei uns arbeitet, hier ausgebildet worden ist, bei uns angefangen hat und jetzt Obertierpfleger ist und so. Also wir haben schon ein extrem, Entschuldigung für das Wort, rattengeiles Team.
Wie groß ist das Team?
Das Team ist sehr winzig. Also wir sind sehr insgesamt an drei Standorten aktuell 20 Mann und Frau.
Nur?
Ja.
Inklusive Büro?
Inklusive allem. Büro, inklusive Reinigungskraft, inklusive Azubis und so weiter. Das ist ja auch mit der Grund, warum ich eigentlich kaum mehr als Tierarzt unterwegs bin, sondern meinen Tag am Rechner verbringe und mich um irgendwelche Streitereien, um Gelder, um Neubau und solche Dinge kümmern darf. Ist auch schön, aber zwischendrin mal ein Tier ist schon auch toll. Einfach weil wir als wirklich winziges Team multifunktional ganz viel stemmen müssen. Und auch das muss man sagen, wären nicht alle im Team bereit, mal länger zu bleiben, mal an einem freien Tag zu kommen, die Tierärzte auch mal nachts zu kommen, wenn eine Beschlagnahme ist, die Pfleger morgens um 5 anzufangen, um einen Haufen Tiere umzusetzen, dass man einen Puma unterkriegt, der morgens um 8 von der Polizei gebracht wird. Das hast du nicht überall und deswegen feiere ich mit dem Jubiläum auch unglaublich sagenhaft wertvolle Menschen kennengelernt zu haben, die für mich Familie geworden sind.
Ich kann mir aber vorstellen, dass Menschen, die hier arbeiten, auch die Herausforderung suchen und lieben.
Naja, sagen wir so, wir haben alle ein bisschen einen an der Waffel.
Oder so.
Also grundsätzlich, glaube ich, sind Menschen, die in der Tierschutzarbeit landen, alle ein bisschen besondere Menschen, meistens sehr liebenswerte Menschen, aber da musst du schon, sagen wir mal, seelisch was mitbringen, sonst gehst du eh kaputt in dem Beruf. Und natürlich haben wir hier die Exotenfreaks, das ist auch klar. Und was ich dazu sagen muss, ein Großteil unserer Mitarbeiter, egal in welchem Bereich, ist zu uns gekommen, weil sie Tiere halten und weil sie eben sich persönlich, privat auch für bestimmte Tiergruppen interessiert haben. Es war ganz lustig, als der Dr. Söder bei uns war, hat er uns alle nach unseren Lieblingstieren gefragt und da kamen dann natürlich schon auch krasse Sachen. Ja, ich stehe total auf Kobras oder ich liebe Haie und das hörst du ja auch nicht von einem normal tickenden Menschen, aber ich möchte jetzt nicht sagen, wir sind irgendwie irre, sondern wir sind auf eine liebenswerte Art besonders, glaube ich. Und ich glaube, anders kannst du in so einem Betrieb nicht arbeiten, weil eben hier durch die wenigen Menschen und die vielen Tiere, durch die drei Standorte und die viele Fahrerei immer Chaos entsteht. Das musst du abkönnen und das musst du aushalten. Wenn du oft abends heimgehst auf den Stockzähnen, wie man bei uns daheim sagt, und weißt, ich habe trotzdem nicht alles geschafft. Ich musste Dinge liegen lassen. Bei mir ist es einfach, ich mache mir ein Post-it auf den PC und kann am nächsten Tag weiterarbeiten. Aber gerade bei den Pflegern sieht man schon, bevor sie nicht sicher sind, dass jedes Tier versorgt ist, gehen die nicht heim. Aber dass man dann den Mülleimer mal stehen lassen kann, ist auch nicht schön, aber okay. Und eine lästliche Sünde.
Aber das wird in absehbarer Zeit ja besser mit der Fahrerei.
Es wird hoffentlich besser. Wir haben ja Gott sei Dank nach vielen Jahren der, sagen wir mal, Diskussionen mit dem Freistaat Bayern, der uns ja da sehr, sehr großzügig unterstützt. Das muss man auch mal sagen. Ohne die Hilfe der Landesregierung wäre das nicht denkbar. da ist viel diskutiert worden, da sind auch viele böse Worte gefallen, auch von mir, vor allem von mir. Weil, ne, wenn man dann sagt, so, oh ja, das wird so teuer, sie brauchen keine goldenen Futternäpfe für die Viecher, dann fühle ich mir schon ans Knie gepisst.
Es geht um den Neubau, bloß für genau, die, die es nicht wissen.
Es geht um den Neubau und das hat halt alles sehr lange gedauert und heute bin ich froh, dass es so lange gedauert hat, weil jetzt natürlich die Anforderungen an das, was wir brauchen, auch ganz andere geworden sind. Wir brauchen einfach mehr Fläche, weil es Vorschrift ist. Wir brauchen natürlich die ganze Technik, die Tierhaltung möglich macht. Und jetzt können wir halt auch so bauen, dass ich hoffentlich, bis ich in Rente gehe und auch danach, keine Tierpfleger mit 20 Kilo Säcken Sand auf der Schulter auf Leitern sehen muss. Da freue ich mich drauf. Aber es war halt wirklich ein langer Weg und auch die Finanzierung, und das muss man auch ganz klar sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass dir der Staat 15 Millionen Euro zur Verfügung stellt, und mir ist auch völlig klar, das ist Steuergeld. Und ich meine, ich kann das rechtfertigen, wir tun ja hier nichts für unser Hobby, sondern das ist ja, wir übernehmen Aufgaben des Staates für den Staat und daher,
für den Tierschutz.
Genau, finde ich es eigentlich schon gut, dass der Staat sich da auch beteiligt. Und dann könnten sich auch viele andere Bundesländer, die hier Nutznießer sind, zum Beispiel eine fette Scheibe von abschneiden. Aber es war ein langer Weg und hat viel Nerven gekostet. Und wir wollen jetzt hoffentlich im Spätherbst einen Spatenstich machen und hoffentlich, wenn alles klappt, spätestens nächstes Jahr anfangen zu bauen, und dann können wir bis 29, hoffe ich, umziehen.
Auch noch ein paar Jährchen.
Ja, aber ich meine, 26 ist fast schon rum, gell? Es geht ja so schnell und die Arbeiten dauern natürlich auch. Wir reden über ein Gebäude mit über 3000 Quadratmeter Fläche.
Was habt ihr jetzt?
Vielleicht 1500 mit allem, was man... Ja, also zumindest doppelt so groß. Aber wir haben halt hier auch oft Terrarien auf 3 Meter Höhe stehen. Und das muss aufhören, weil das einfach eine Gefahr für die Pfleger darstellt. Aber jetzt gerade auch, wenn es so heiß ist wie diesen Sommer, für die Tiere natürlich problematisch ist.
Die Zeit vergeht im Flug, hast du gerade gesagt. Also ich meine bis 29. Die Vergangenheit verging auch wie im Flug wahrscheinlich. Wenn du so noch ein bisschen zurückblickst und du hast so die Top 10, weil... Ich denke, so eine Station, das sind einfach ständig irgendwelche Herausforderungen. Was waren denn so die größten Schwierigkeiten, die so mit Tieren oder anderweitig aufgetreten sind?
Also ich könnte jetzt sagen, eine der größten Schwierigkeiten ist natürlich immer, wie man so einen Laden finanziert und nicht an die Wand fährt und solche Dinge.
Aber das will man nicht hören.
Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ich glaube, das ist so eine allgemeine Leier, aber... gerade die Gelder für den Neubau zusammenzukriegen, weil wir müssen ja auch einen Eigenanteil zahlen, das ist schon schwierig, vor allem wenn du es nicht gelernt hast und jetzt auch nicht Zehntausende von Euro hast, die du für irgendeine Fundraising-Agentur ausgeben kannst. Aber ich glaube, es gab viel mehr bauliche und tierliche Herausforderungen. Also wenn du eben nachts einen Anruf kriegst, ich weiß, ich habe die Geschichte schon erzählt.
Der Puma, oder? Aus der Ausmusterungszelle.
Genau, dass am nächsten Tag ein Puma kommt.
Ja.
Das musst du planen, da müssen die Tierpfleger wahnsinnig viel Vorarbeit leisten.
Man muss flexibel sein, ja.
Das ist echt ein Thema. Oder wenn du, wie letztes Jahr passiert, Freitagabends 10:30, ich habe mir irgendeine Mystery-Doku angeguckt und bin schon fast eingeschlafen, dabei geht's Handy. Veterinäramt dran, ob ich denke, dass das ein Notfall ist, wenn die Polizei Affen in der Wohnung feststellt. Und dann war ich ganz schnell wach und habe gesagt, okay, pass auf, ich brauche kurz mein Badezimmer.
Wusstest du was für Affen?
Nein.
Nein, nichts.
Und ich brauche mindestens eine Tasse Kaffee und muss mich anziehen. In 20 Minuten kann sie mich abholen. Und dann sind wir da hingefahren und das waren zwei Kleinäffchen, also so gut Eichhörnchen groß, mit Kot verschmiert, mit Futter verklebt, in einem Vogelkäfig. Und dann sagte der Polizist, der anwesend war, der das wohl auch gemeldet hat, im Keller sind noch Terrarien. Und wir gehen in diesen Keller, mit der Polizei darfst du das ja. Und das Erste, was der Polizist sieht, ist eine freilaufende Schlange. War nur ein Königspython, aber immerhin. Fenster war offen, Regale in der Ecke, was ist drin? Kobras, Klapperschlangen, Bambusottern. Und viele Terrarien eingerichtet, nicht leer gemacht und geputzt, aber die Türen offen. Also es war Abenteuer Wildnis und wir haben dann bis in der Früh um 4, 4:30 da ausgeräumt und dann bist du ja nicht fertig, dann musst du ja noch die Tiere unterbringen.
Versorgen, ja.
Und da auch nochmal ein riesen Dankeschön an die Kollegen, die da ohne zu murren mitten in der Nacht sich ins Taxi setzen und zu so einem Fall kommen. Also an sowas denkst du schon auch. Ich denke aber auch an viele menschliche Dinge, die manchmal sehr, sehr schön sind, wenn man sieht, wie unendlich sich jemand freut, dass sein Tier gefunden worden ist und dass es wieder heimkommt. Und da denke ich vor allem an einige ältere Menschen, die ich da kennengelernt habe, ganz bezaubernde Menschen
auch. Erzählungen im Fall.
Einmal war es eine ältere Dame, die ihre Schildkröte verloren hat, genau, die ist abgehauen und die hat wirklich verzweifelt gesucht und da merkst du halt oft, dieses Tier ist nicht nur Hobby, sondern das ist schon ein wichtiger Aspekt im Leben von einem Menschen. Und
ja, wie für andere Leute ein Hund jetzt oder
genau, und Katze, auch wenn ja. So eine Schildkröte nicht zurückliebt, du hast halt, gerade wenn du alt und einsam bist, ein Bezugspunkt, der dir wichtig ist. Und wenn man da die Freude sieht oder auch bei Führungen, wir hatten mal eine Führung mit wirklich schon gehandicapten alten Menschen, also am Rollator, im Rollstuhl. Und ich mache gerne so Seniorenführungen, weil ich früher auch in der Altenpflege gearbeitet habe. Und das war so ein unglaublich toller Haufen von Menschen, die alles andere als aufgegeben haben und die eben nicht im Pflegeheim sitzen und aufs Sterben warten, sondern die, obwohl sie im Rollstuhl saßen, obwohl sie gehbehindert waren, Ausflüge machen, sich gebildet haben, hier in der Bruthitze da unten in den Räumen ausgehalten haben. Ich habe immer gesagt, sagen Sie mir, wenn Sie nicht mehr können. Nee, reden Sie weiter. Wir haben 3 Stunden geführt und waren danach noch miteinander als Rudel im Kaffee. Das vergisst du nie. Und wenn du die Freude siehst, die gerade jetzt auch alte und kranke Menschen empfinden, wenn sie mit Tieren umgehen können, ist unglaublich. Wir hatten auch einen Fall, der macht mich heute noch traurig. Das war ein junger Mann mit 15, unheilbar krank, bereits seit Jahren im Rollstuhl. Und der hat sich gewünscht, bevor er stirbt, hier einen Tag zu verbringen. Das war ganz arg schwierig für mich, weil du möchtest ja nicht zeigen, dass du da Mitgefühl hast. Also willst nicht im Sinne von, boah, du Armer, oder möchtest eben traurig wirken. Aber wir hatten so einen Spaß. Und ein paar Wochen später ist er verstorben, hat noch ein Buch geschrieben, wo er seine Gedanken verarbeitet hat und für einen Menschen, der so jung ist, so tiefgründige Gedanken auch zu Papier gebracht hat, das vergisst man nie. Wir hatten auch mal die Sternstunden da vom BR mit 9 an unterschiedlichen Formen von krebserkrankten Kindern und da hatten wir damals 25 Nilkrokodilbabys.
25?
Ja, aber Babys, die waren so zwischen 40 Zentimeter und 1 Meter. Und es war der Wunsch dieser Kinder, in diese Anlage reinzugehen, was ja da gefahrlos geht, und die Krokodile füttern zu können. Das war so schön. Und jedes dieser Kinder hat dann ein Patenkrokodil gekriegt. Und wir hatten wirklich einen ganz tollen Nachmittag miteinander. Aber es gibt auch viele Situationen, die einfach nicht schön sind. Weil, wie soll ich sagen, wir sind ja nur Erfüllungsgehilfen. Ne? Wir werden von einer Behörde angefordert, die sagt, wir haben da ein Tierschutzproblem, wir müssen uns das angucken und dann sind wir Sachverständige. Und dann gehst du da irgendwo mit rein und du wirst natürlich in den Vordergrund geschoben. Ne? Das sind die Leute, die jetzt ihre Tiere mitnehmen. Und jeder, bei dem du dann ja auch in die Wohnung reinrumpeln musst, quasi in sein intimstes Lebensumfeld, meistens zu unchristlichen Zeiten, und dann stehen wir da, obwohl wir es nicht angeleiert haben, und sind der Feind. Und was du da an Beschimpfungen, an Drohungen kriegst, ich bin schon mit Waffe bedroht worden, das ist ätzend. Und für die Behördenmitarbeiter ist natürlich cool, ne? Wenn man sagt, das ist übrigens der Herr Dr. Bauer, der nimmt jetzt ihre Tiere mit, super. Da erlebst du schon auch Dinge, die du nicht haben willst. Wir hatten hier auch einen Fall, da gab es Morddrohungen gegen die Sabine. Und letztes Jahr hat im Internet mir jemand angedroht, mir den Hals aufschlitzen zu wollen, weil er mit meiner Arbeit nicht zufrieden ist. Das willst du natürlich nicht, aber in Bezug auf die Demokratie und demokratiefeindliche Veranstaltungen oder Gruppierungen heißt es ja immer, das muss man aushalten. Es ist sehr schwer, das musst du lernen, aber mit der Zeit kriegt man auch ein dickeres Fell.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, es ist eine tolle Lebensaufgabe, die du hast, aber ja, man muss einiges aushalten, körperlich, geistig. Wie stehst du es durch? Ich glaube, du bist dem Buddhismus zugewandt.
Ich bin dem Buddhismus zugewandt, aber das soll jetzt nicht primär eine Rolle spielen. Natürlich prägt einen das und man entwickelt Einstellungen und trainiert die auch. Aber das, dafür musst du kein Buddhist sein. Du musst einfach nur ein gutes Herz haben und in unserem Fall dich mit der Materie auskennen wollen. Dann ist es egal, ob du religiös bist oder nicht. Was uns allen hilft, ist, dass wir untereinander drüber reden. Mhm. Dass wir auch mal hinter verschlossener Tür sagen, boah, so ein Arschloch. Darfst du natürlich nicht im Dienst, aber denken darf man viel und im geschlossenen Kreis auch vielleicht mal formulieren, wenn es einem gut tut.
Ja, es ist ja nicht immer alles rosa,
nein, rote. Wir sehen ganz viel Mist. Mhm. Also jetzt nur die letzten Beschlagnahmen, wenn man dieses Jahr guckt, diese verhungernden Schlangen aus Baden-Württemberg, wir haben drüber gesprochen. Mhm. Wenn du an den Puma zurückdenkst, ein Puma-Kater wiegt normalerweise über einen Zentner. Der hatte 40 Kilo. Der war runtergehungert und struppig und dem lief der Sabber aus dem Maul. Dem ging es wirklich nicht gut. Und dann musst du dich mit der Behörde noch prügeln, ob das Tier behandelt werden darf. Natürlich wird es behandelt, ist gar keine Frage. Und wenn du halt in Tierhaltungen kommst, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind, das ist schon schlimm. Wenn du tote Tiere raussammeln musst, das ist auch schlimm. Wenn du dafür diffamiert wirst, ist blöd schlimm. Aber wenn du oft dann noch die Menschen dahinter siehst, denen es genauso scheiße geht, weil du wirst ja weder Müllmessi noch Tiermessi, wenn es dir gut geht. Und
geht Hand in Hand.
Also da siehst du schon auch viel menschliches Leid. Wir nehmen ja auch Tiere auf, die Menschen gehören, die krank sind oder die wissen, sie haben nicht mehr lang zu leben. Und die dann eben bei uns anfragen, ob wir ihre Tiere übernehmen können. Da erlebst du auch Dinge, die einen zu Tränen rühren, natürlich. Mhm. Aber das meiste ist schön. Also wenn du so dran denkst, du kannst ein Gewächshaus planen wie in Chelonia. Du kriegst mit, wie das entsteht von Abzäunungen, Teichen,
Bepflanzung.
Auch wieder riesen Danke an die Tierpfleger, die haben in dem Landschildkrötenhaus 16 Tonnen Kalkstein verbaut für Kletterwände, Sichtschutz und so weiter. Und du siehst, wie das entsteht und du kannst dann sagen, jetzt eröffnen wir das. Oder wir eröffnen es vielleicht auch nicht offiziell, sondern wir wissen, es ist fertig, es ist toll. Das ist schon klasse. Und auch jetzt, wenn man so zugucken darf, wie dieser Neubau entsteht. Ich hoffe mal, dass uns keine Baufehler unterlaufen, wir dann wieder von vorn anfangen müssen. Es geht ja leider häufig so, Museen, Zoos, öffentliche Gebäude. Das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Die Planungsphase kotzt einen mit der Zeit an, aber dann ist das sehen Baby zu dürfen, fertig, wie, ja. wie das heranwächst. Und wenn dann noch der Umzug, vor dem es mir graust, stattgefunden hat und das ist neu und toll und tiergerecht und menschgerecht, da freue ich mich drauf. Also das sind schon so Dinge, die cool sind und auch, dass man eben sagt, ey, wir haben uns in 25 Jahren nie unterkriegen lassen, obwohl es ganz viele Momente gab, wo ich gesagt habe, ich schmeiß jetzt hin. Gut, du tust es dann doch nicht, aber es war oft haarscharf dran vorbei. Und wenn du dann sagen kannst, okay,
we did it.
Es hat geklappt und da bin ich sehr stolz drauf. Es ist ein Betrieb, der sich entwickelt, der wächst. Wächst nicht, weil wir so viele arme Tiere neu dazugekriegt haben. Das wird ja im Geister der immer so rum. Sondern es wächst. Wir können den Tieren mehr Platz geben. Wir können sie besser setzen. Wir haben Ressourcen, die wir nutzen können im Notfall. Wir können auch mal zum Beispiel Tiere, die im Tierversuch getötet werden sollen, Axolotl, Äffchen, was auch immer, zu Hause geben. Und das finde ich gut, dass wir weg sind von, und es war am Anfang so, du bringst halt Tiere irgendwie unter, damit sie von der Straße sind. Und damals gab es noch keine Regeln. Also nicht, wie sollen Behälter ausschauen und was brauchen die Tiere. Da musste ja reinwachsen. Ich meine, ich habe kürzlich im Internet wieder gelesen, da ging es um eine andere Auffangstation. Hoffentlich geht es den Tieren besser als in München. Das möchte ich doch mal rüde zurückweisen. Ich glaube, wir sind eines der wenigen Häuser, wo Enrichment gemacht wird, wo die Tiere, sobald sie aus der Quarantäne kommen, so naturnah wie möglich gehalten werden sollen. Das wie möglich ist natürlich eine Einschränkung, die notwendig ist. Aber ich glaube schon, dass wir uns da alle extrem viel Mühe geben. Und täten wir es nicht, unser Veterinäramt würde uns durchaus in den Hintern treten. Und das ist auch richtig so. Also ich glaube schon, dass die Entwicklungen sehr, sehr positiv waren. Aber es gab natürlich auch bei uns Rückschläge. Es passieren Unfälle. Es stirbt mal ein Tier. Ne? Da ist niemand frei und das kann dir auch keiner erzählen. Das ist völlig klar.
Ja, und deswegen habt ihr nach so vielen Jahren auch was zu feiern.
Genau.
Also und zwar wir haben ja am 5.
September.
In der Kaulbachstraße.
37.
Genau. Um wie viel Uhr geht es los?
Um 11.
Ich glaube bis um 5, also 17 Uhr.
Ja, wir haben natürlich ein bisschen, in Anführungszeichen, Festprogramm. Wir haben etliche Promis geladen aus Politik, aber auch aus Medien, Film und so weiter.
Film, Funk und Fernsehen?
Ja, ja, aber ich glaube, da wird jetzt nicht viel passieren. Ich werde trotzdem ein paar Worte sagen müssen, man zwingt mich dazu. Und ansonsten wollen wir primär feiern und wir wollen auch, das finde ich ganz wichtig, mit den Nachbarn feiern, weil ist ja auch nicht alltäglich, dass ein Krokodil nebenan wohnt oder früher Giftschlangen und so. Ist mir wichtig, dass die Nachbarn sich das angucken können, dass sie auch mal einen Kaffee mit uns trinken können. Das finde ich gut und wir haben halt auch.
Also es gibt auch was zu essen und zu trinken.
Es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken.
Okay.
Sofern das jetzt genehmigungsmäßig möglich ist, werden wir auch mitgebrachte Kuchen irgendwie anbieten können. Wie genau das aussehen muss, wissen wir noch nicht.
Man kann auch in die Räumlichkeiten.
Genau, ne? Man kann durch die Tierräume gehen. Es wird Vorträge geben. Man kann sich einen virtuellen Rundgang durch die geplante neue Auffangstation anschauen. Cool. Die Architekten werden vermutlich da sein. Okay. Unsere Kooperationspartner werden zumindest zum Teil kommen. Manche können leider auch nicht. Also von der DGHT über die Tierärztekammer, Feuerwehr, Polizei haben wir alle eingeladen.
Ein Riesenaufgebot.
Ich hoffe, dass es ein Riesenaufgebot wird. Und worauf ich mich am meisten freue, sind die Menschen, die häufig namentlich gar nicht auftauchen, die uns aber seit über 25 Jahren die Treue halten. Wir sind alle miteinander alt geworden und oft sind jetzt schon die Kinder und die Enkel mit dabei. Was mich auch wahnsinnig freut, ist, dass die Kinder vom Herrn Hoffmann kommen und auch die Enkel vom Herrn Hoffmann kommen. Das ist für mich ein Familientreffen, würde ich sagen. Mhm. Ja, Rudi war mein zweiter Papa und seine Kinder sind meine Zweitgeschwister und das empfinde ich auch so.
Ich habe das Gefühl, das wird ein ziemlich schönes Fest. Ich schreibe euch das ganze Programm, ich setze euch einen Link in die Shownotes rein und dann sage ich, feiert schön, Markus.
Und jeder, der sich davon überzeugen will, ob wir unsere Tiere scheiße oder gut halten, hat jetzt die Möglichkeit, sich das anzugucken.
Dann sage ich tschüss, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid bei unserer nächsten Ausgabe und wenn ihr unseren Podcast abonniert, Wissen schützt Tiere, das ist wichtig, bei Spotify, bei Apple, ja, und verpasst keine Folge. Ciao, servus und
tschüss und ich hoffe, euch im September zu sehen.
5. September.
Tschüss. 17 Uhr, spätestens.
Reptilien-Auffangstation München, der Podcast.